Ja, es geht weiter im Matthäusevangelium. Letzten Sonntag haben wir ja vom Uli die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23 gehört, vom Kapitel 13. In den Versen 1 bis 9 erzählt Jesus ein Gleichnis, das er dann in den Versen 18 bis 23 den Jüngern erklärt. Und unser heutiger Text sind die Verse dazwischen, 10 bis 17. Für alle, die die Predigt letzten Sonntag nicht gehört haben, wiederhole ich sie ganz kurz. Also ich wiederhole nicht die Predigt. Ich wiederhole nur ganz kurz das Gleichnis und seine Auslegung. Jesus vergleicht die Botschaft vom Himmelreich mit einem Samen, der ausgestreut wird. Und dieser Samen fällt auf verschiedene Böden. Der erste Boden, den Jesus erwähnt, das ist ein festgetretener Boden. Der Same hat keine Chance zu wurzeln. Das sind Menschen, die einfach überhaupt kein Interesse an der Botschaft vom Himmelreich haben. Den zweiten Boden, den Jesus erwähnt, das ist ein sehr steiniger Boden, da ist ein bisschen Erde. In diesen südlichen Ländern ist es ja ganz oft, dass ein bisschen Erde ist und ganz viel Steine. Da geht die Frucht ganz schnell auf, aber sie hat keine Wurzeln und bei der ersten Schwierigkeit ist wieder aus. Menschen, die zuerst begeistert sind von Gottes Wort und kommt das erste Problem, sind sie wieder weg. Der dritte Boden, das ist ein besserer Boden, aber da ist blöd, auf dem besseren Boden wächst auch Unkraut. Dornen, Unkraut und so. Und das erstickt diesen Samen. Der kommt nicht hoch. Ja, Menschen, sagt Jesus, die Gottes Botschaft hören, aber dann eben Sorgen haben und sich von den Sorgen erdrücken lassen. Das Evangelium, die Botschaft kann nicht Fuß fassen. Sorgen oder auch, was ich auch ganz spannend finde, das Leben mit seinen Schönheiten, das irdische Leben, Wohlstand ist zu verlockend. Und der vierte Boden, nur der vierte Boden, ist ein Boden, wo richtig Frucht kommt. Soweit dieses Gleichnis. Und unser heutiger Text hat ganz sicher einen engen Zusammenhang. Er steht ja sozusagen mittendrin in dem Gleichnis. Aber ich denke, er geht deutlich über dieses Gleichnis hinaus. Und ich lese jetzt einmal einfach diesen Text, Verse 10 bis 17. Und wer kann, darf gerne aufstehen dazu. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Danke. Setzt euch bitte wieder hin. Ich möchte den Text überschreiben mit Überfluss bekommen oder auch das Letzte genommen. Die Überschrift deutet schon darauf hin, das ist heute kein Kuscheltext, gell? Und ich fürchte, auch das Zuhören wird ein bisschen Schwerarbeit werden heute. Ja, so, ja, kann ich nicht sagen. Ich habe mich bemüht, aber wir sehen. Unser Text beginnt mit der Frage an die Jünger, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Diese Frage drängt sich auf, weil Jesus als Abschluss des Gleichnisses in Vers 9 sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Offensichtlich ist das, was Jesus da sagt, wichtig. Was die Jünger nicht verstehen, wenn es da wichtig ist, was du sagen willst, warum redest du dann in so unverständlichen Bildern und Gleichnissen? Ha? Warum? Die keiner versteht. Die Jünger selber haben es nicht verstanden. Es musste ihnen von Jesus erklärt werden. Was soll das, Jesus? Ja, Vers 11 bringt Jesus den Beginn der Antwort. Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, stockt einem schon ein bisschen der Atem bei dieser Antwort, oder? Bei dieser Begründung. Im Gleichnis hat Jesus noch von 4 Menschentypen gesprochen. Jetzt redet er nur noch von 2. Und die ersten 3 Menschentypen oder Ackerböden haben eines gemeinsam. Sie bringen alle 3 keine Frucht. Nur der 4. Boden bringt Frucht. Und jetzt macht er hier, fasst er die ersten 3, denke ich, zusammen und sagt, den einen ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, und den anderen ist es eben nicht gegeben. Und wegen dieser Gruppe, denen es nicht gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, redet er in Gleichnissen. Und irgendwie, also mir zum Beispiel, kommt sofort die Frage, Jesus, warum bemühst du dich nicht, dass diese Gruppe doch etwas versteht? Warum redest du in schwer verständlichen Gleichnissen? Was ist denn da los? Ich möchte gleich mehr darauf eingehen und ein wesentlicher Teil der Predigt wird davon handeln. Aber vorher möchte ich noch kurz was zu den Geheimnissen des Himmelreichs sagen. In anderen Evangelien wird statt Himmelreich Reich Gottes gesagt. Und das meint dasselbe. Das Reich Gottes ist logischerweise jenes Reich, in dem Gott regiert. Klar. Das heißt zuerst einmal das ganze Universum. Mir scheint aber in unserem Gleichnis, in unserem Zusammenhang, wird das anders definiert. Es wird mehr der Aspekt betont, Himmelreich ist dort, wo Gott gebeten wird, eingeladen wird, gebeten wird zu regieren, wo Gott lenken darf. Gott steht über allem, aber er ist nicht jemand, der sich einfach brutal hineindrängt und sagt, du musst mir gehorchen. Zumindest damals und bis heute nicht. Sondern er will eingeladen werden zu regieren. Ja, was meint Jesus mit den Geheimnissen des Himmelreichs? Ich beschränke mich hier auf, man könnte mindestens eine Predigt halten darüber. Ich beschränke mich auf 2 ganz kurze Sachen. Die 7 Gleichnisse, die wir in Matthäus 13 lesen, beschreiben verschiedene Aspekte dieses Himmelreichs. Und wir werden die in den nächsten Wochen anschauen. Irgendwie spannend, oder? Das Zweite ist, Jesus wird sehr klar in Bezug auf das Himmelreich in Matthäus 12, 28, da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, Jesus verkörpert das Reich Gottes. Indem wir zu Jesus kommen, kommen wir zum Reich Gottes. Noch mehr, Jesus sagt, er treibt die Dämonen durch den Geist Gottes aus. Wenn der Geist Gottes in uns regieren kann, dann werden wir auch Teil dieses Reiches Gottes. Vielleicht denkst du jetzt, schön wär's, ich merke aber nicht viel davon. Und ich glaube, die Frage an uns ist immer wieder, wie sehr lasse ich es zu, dass der Geist Gottes mich leitet? Oder kontrolliere ich die Dinge doch lieber selber? Okay, so viel zum Geheimnissen des Himmelreichs, nicht mehr. Zurück zur Frage, warum will Jesus den ersten drei Böden nichts vom Himmelreich verständlich machen? Ich lese noch einmal 11 bis 13. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Letztlich scheint mir, sagt Jesus, es macht keinen Sinn, denen was von Jesus vom Reich der Himmel zu erzählen. Bevor wir das mehr anschauen, kurz auf den Vers 12. Da wird gesagt, die, denen es gegeben ist zu verstehen, die bekommen immer mehr, bekommen bis zum Überfluss. Das Häferl fließt über. Von Verstehen, von Bemerken, wie das Reich der Himmel ist. Denen, die nicht verstehen, denen wird auch das Letzte weggenommen. Daher eben die heutige Überschrift. Ich denke, dass es wird ihnen genommen. Dann spricht Jesus diese Böden 2 und 3 an, die etwas verstehen von dem Reich der Himmel, aber wo dann die Bedingungen so sind, dass es verloren geht wieder. Ja. Also warum macht es bei manchen Menschen keinen Sinn, ihnen das Himmelreich verständlich machen zu wollen? Eine erste Erklärung steht unmittelbar da. Und bitte, ja, ich sage noch mehr dazu. Da gibt es eine Prophezeiung von Jesaja. Jesaja 6, 9 bis 10. Das Herz dieses Volkes ist verstockt. Sie wollen nicht hören, sie wollen nicht sehen. Damals haben die Menschen ja gesehen, wie Jesus Tausende oder zigtausende, ich weiß es nicht, geheilt hat, wie er Sturm gestillt hat, welche Wunde er getan hat. Sie haben gesehen, er war einfach begeisternd. Sie haben ihm gern zugehört. Wahrscheinlich waren seine Reden voller Weisheit oder sicher waren sie voller Weisheit. Und es war spannend, ihm zuzuhören. Vielleicht hat er manchmal auch tolle Pointen gemacht oder so. Spannend. Aber es gab ein Aber. Sie wollten in Wahrheit Jesus nicht als den Sohn Gottes, als den Messias anerkennen. Sie sehen und hören zwar die äußerlich sichtbaren Dinge, aber sie verstehen nicht, was es heißt. Hier steht, sie wollen nicht mit dem Herzen verstehen. Das hätte Nachfolge bedeutet. Das hätte bedeutet, sicher Lebensänderung. Das wollten sie nicht. Und da müssen wir feststellen, Jesus ist offenbar nicht daran interessiert, Menschen Dinge zu erklären, die diese Menschen dann nicht auch umsetzen wollen. Jesus will eigentlich, denke ich, keine theoretischen Diskussionen. Er erwartet Nachfolge und Herzensbegegnungen. Punkt. Ein zweiter Grund. Kapitel 12 und 10 erzählen uns von zwei Begebenheiten, wo Jesus Besessene heilt, die stumm waren. Und wir haben in den letzten Wochen mehrfach in Predigten gehört, das war für die Menschen damals ein unmissverständliches Zeichen. Jesus muss der Messias sein. Der Sohn Gottes. Aber diese Pharisäer, diese Menschen und die Pharisäer haben Jesus trotzdem abgelehnt und haben das Volk, viele aus dem Volk, dazu verleitet, Jesus auch abzulehnen. In Matthäus 12, 32 sagt Jesus sinngemäß, wer ganz klar erkennt, dass ich der Messias bin, dass in mir Jesus das Himmelreich zu ihm kommt und mich trotzdem ablehnt, dem kann nicht vergeben werden. Aus. Ende. Ihr kriegt es nur noch in Gleichnissen. Fertig. Das ist ein Gerichtswort für die damalige Generation. Irgendwann ist Ende mit Geduld. Ein wirklich ernstes Wort für viele damals. Jetzt möchte ich noch einmal auf diesen Vers 11 gehen. Jesus sagt, es ist ihnen nicht gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und die Aussage ist ja heftig, kommt mir vor, gell? Was mir wichtig erscheint, Jesus redet hier nicht zur Volksmenge. Er redet zu seinen Jüngern. Das geht ganz klar aus dem Textzusammenhang hervor. Es geht also darum, den Jüngern etwas verständlich zu machen. Und es geht nicht darum, denen, die Jesus ablehnen, zu sagen, wehe, 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 wehe. Das hat er schon vorher gemacht in Kapitel 12, Vers 32. Es geht auch nicht darum, denen, die ihn ablehnen, eine billige Ausrede zu geben und sagen, ja, du hast es uns ja nicht ermöglicht, dass wir glauben können, also bist du schuld, ich kann ja nichts dafür, dass ich nicht glauben kann, gell? Darum geht es auch nicht. Was will Jesus seinen Jüngern verständlich zu machen? Mit diesen, jenen ist es nicht gegeben. Ich möchte euch erinnern an das, was der Uli letzten Sonntag gesagt hat. Er hat gesagt, irgendwie ist es entlastend zu wissen, okay, nicht alle Menschen werden das Evangelium annehmen. Es ist nicht unbedingt mein Fehler, wenn das nicht passiert. Ja, aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Wir haben nämlich, da kommt mir vor, ein ganz grundlegendes Problem. Hier steht, jenen ist es nicht gegeben, ihr Herz ist verstockt. Aber in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es liegt also nicht an Gott, wenn ihr Herz verhärtet ist. Auch ist die Bibel voller Aufrufen, doch zu Gott zu kommen, Frieden mit ihm zu haben. 2. Korinther 5,20 zum Beispiel. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ja, und jetzt stehen wir irgendwie, also ich zumindest, vor der Frage, was ist jetzt los? Gott will, dass alle gerettet werden und dann gibt es manchen nicht verstehen zu können. Das klingt irgendwie wie ein Widerspruch, oder? Römer Kapitel 9 greift diesen Widerspruch noch einmal auf. Da steht 9,18, wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten, sagt Paulus. Warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich doch niemand widersetzen. Ja, und jetzt kommt, was sagt Paulus weiter? So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten. Soweit ich sehen kann, ist offenbar beides wahr. Gott wirkt Segen oder Verhärtung und gleichzeitig will er, dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen ihm die Herrschaft über ihr Leben geben. Wie gehen wir mit diesem Widerspruch um? Und, ja, Ich greife einfach wieder zu den Sternen. Ich habe ja irgendwann einmal Astronomie studiert. Damals hat man viel weniger noch gewusst von dem, was man heute weiß. Aber ich probiere es noch einmal. Wenn hier die Erde ist, ja, und ich sag, das ist die Umlaufbahn des Mondes um die Erde, dann ist der Durchmesser von dieser Umlaufbahn 770.000 Kilometer. Wenn ich mir dann die Sonne anschaue, dann ist die ungefähr doppelt so groß. Ja, also wenn das die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ist, dann ist die Sonne, hat so einen Durchmesser. 1,4 Millionen Kilometer. Solche Sonnen gibt es in unserem Universum, man weiß es nicht genau, 100 bis 300 Milliarden, sagen wir 200 Milliarden Sonnen. Solche Milchstraßen mit 200 Milliarden Sonnen etwa gibt es ungefähr 100 Milliarden im Universum. Diese 100 Milliarden mal 200 Milliarden, danke, ja, diese 100 Milliarden mal 200 Milliarden Sonnen sind ungefähr weniger als 5% des Materials, was im Universum ist. 95% nach moderner Astrophysik können wir nicht sehen, wir sehen nur die Auswirkungen. So. Und jetzt kommt's. Wir glauben, dass Gott das alles gemacht hat. Keiner von uns hat auch nur einen einzigen Grashalm gemacht, oder? Viele von uns haben wahrscheinlich Grassamen ausgesät und es ist Gras gewachsen. Aber das ist ja nie und nimmer einen Grashalm machen, oder? Das ist ja ganz was anderes. Wir haben ja den Samen und dort ist es eigentlich drinnen. Und Gott hat das Universum gemacht. Der Unterschied zwischen Gott und mir, zwischen seiner Intelligenz und meiner Intelligenz, zwischen seinen Fähigkeiten und meinen Fähigkeiten, ist unfassbar. Es ist ein bisschen so, ich habe ja, Gott sei Dank, eine Reihe von Enkelkindern, älteste ist 5,5 Jahre, und die versuchen dann, sind stolz, wenn sie rechnen können und so, und ungefähr bis 30 geht's bei den meisten zum Zählen, gell? Ja, und jetzt schaue ich den Friedl an, und der hat einmal Elektrotechnik studiert und dann Mathematik und so dabei gelernt, es wäre sinnlos, wenn ich jetzt oder der Friedl diese Mathematik, die er auf der Universität gelernt hat oder die der Christian lehrt, meinen Enkelkindern erklären würde wollen. Das geht nicht. Es geht nicht. Mir hilft das, diesen Widerspruch zu akzeptieren. Im Grunde bin ich einfach viel zu dumm, Gott wirklich zu verstehen. Aber ich denke, es ist okay, angesichts der Größe Gottes. Ich denke, wir müssen sagen, wir müssen diesen Widerspruch einfach akzeptieren. Gott ist einfach größer. Okay, jetzt atmen wir ordentlich durch und gehen zum nächsten. Zu denen, denen es gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Das sind in unserem Text zuerst einmal die Jünger. Jesus nennt sie glückselig, weil sie sehen und hören. Was sehen sie und hören sie? Das Gleichnis haben sie nicht verstanden. Das heißt, Jesus muss es ihnen erklären, in den Versen 18 bis 23. Das heißt, sie verstehen nicht automatisch alles vom Himmelreich. Aber sie haben verstanden oder waren zumindest auf dem Weg dorthin zu verstehen, wer Jesus ist. Kapitel 16 sagt Petrus zu Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie verstehen, wer Christus ist. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir müssen nicht immer alles verstehen, was Jesus sagt, was in der Bibel steht. Solange wir verstehen, wer Jesus ist und ihn als Sohn des lebendigen Gottes, den Messias, den Retter, den auferstandenen Herrn anerkennen. Menschen, die das tun, nennt Jesus glückselig. Und ich bin da auch ein bisschen hängen geblieben. Im Himmelreich zu leben, ist etwas Wunderbares, etwas Glückseligmachendes. Vers 12 sagt, wenn du einmal angefangen hast zu akzeptieren, wer Jesus ist, dann wird dir immer mehr gegeben. Bis zum Überfluss. Vers 15 sagt uns, dass die Menschen, die mit dem Herzen verstehen und sich zu Jesus bekehren, von Jesus geheilt werden. Und da können wir jetzt wieder viel sagen, was das heißt. Das möchte ich jetzt aber nicht, sonst hört die Predigt gar nicht auf. Es klingt auf jeden Fall cool, oder? Geheilt zu werden. Gottes Herrschaft ist wunderbar. Wir begreifen das oft nicht. Auf den ersten Blick scheint es auch oft nicht so wunderbar zu sein. Wir erleben Schwierigkeiten. Auch macht es uns oft Angst, die Herrschaft in unserem Leben Gott zu überlassen. Ich erinnere mich gut an Zeiten, wo ich mir sehr genau überlegt habe, will ich jetzt zu Gott sagen, bitte verändere mich, oder will ich nicht? Weil ich wusste, dann wird's wieder wehtun. Ja, das wird Schmerzen machen. Aber nach den Schmerzen entstand immer wieder Segen. Ich denke, diese Gleichnisse insgesamt wollen uns einerseits davor warnen, Jesus nicht ernst zu nehmen, aber auch Mut machen, es zu wagen, die Herrschaft über unser Leben Gott zu geben. Im Reich Gottes, natürlich muss ich Gott anerkennen, mich seiner Leitung unterstellen, seine Gebote anerkennen. Aber dafür bekomme ich ein Leben mit Gott, das jetzt beginnt und ewig wird. Das Reich Gottes ist in Wahrheit wirklich unfassbar großartig. Ja, das sind Menschen, die diesen Weg gehen, sind nach dem Gleichnis die, wo Gottes Same auf den guten Boden fällt und Frucht bringt. Das sind die Leute, von denen es heißt, wer hat, dem wird gegeben werden. Ja, dann habe ich mir gedacht, der Boden wird offensichtlich besser. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt in das Gleichnis hineininterpretieren kann. Aber es kann immer mehr Frucht entstehen. Wie verbessert man den Boden? Ich bin ja kein Bauer, aber ich habe zumindest Blumenkisteln. Das ist vielleicht ein schwacher Vergleich, weil bei einem Blumenkisterl tue ich nicht pflügen. Aber trotzdem, ich dünge und ich grabe immer wieder um. Beim Feld. Beim Feld muss ich düngen und pflügen. Düngen, das ist die persönliche Begegnung mit Jesus. Sich mit Gottes Wort beschäftigen. Pflügen, das ist das, was weh tut. Wo Jesus in Johannes 15, 2 sagt, solche Reben beschneidet er, damit sie mehr Frucht bringen. Wenn Jesus dich und mich fruchtbar machen will, dann ist es auch schmerzhaft. Aber es bewirkt wunderbare Frucht. Ich denke, wie pflügt Jesus uns? Ja, jetzt fällt euch wahrscheinlich einiges ein, was nicht so einfach war in der letzten Zeit. Gell? Ich denke, eine Art des Pflügens ist, dass Jesus uns Probleme schickt. Und dann stehen wir alle in die Gefahr, aus dem Boden 4, aus dem fruchtbaren Boden, zum Boden 3 zu werden. Dass der Glaube, das Vertrauen auf Jesus erstickt wird oder gebremst wird durch die Probleme, die wir haben. Dann ist die Frage, lasse ich meinen Ackerboden weiter von Jesus bearbeiten? Vertraue ich ihm, sage ich, Jesus, hilf mir an deiner Hand, auch in dieser Situation Vertrauen zu lernen. So nach dem Motto, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie Jesus diese Situation lösen wird. Oder gehe ich ein vor den Sorgen, vor den Problemen? Und wir wissen alle, also ich weiß, vielleicht wisst ihr es nicht, ich weiß es, in dem Moment, wo ich so eingehe vor den Sorgen und Problemen, dann ist nichts mit Frucht, mit Heilung, mit Heiligung, mit Glauben hinaustragen. Dann bin ich einfach nur belastet. Ja, wir dürfen einander ermutigen, zu vertrauen, damit wir immer mehr in diesen Überfluss hineinkommen, den Jesu Gegenwart bewirkt. Noch ein Gedanke. Dass ich, dass du, wenn du an Jesus glaubst, dass ich bleibe bei mir, dass ich an Jesus glaube, ist es mein Verdienst? Habe ich mich entschieden und kann stolz darauf sein? Oder ist es mir von Gott gegeben worden, wie es in Vers 11 steht? Mir hilft ein Bild. Stell dir ein Tor vor, du stehst davor und oben steht, du musst dich entscheiden für Jesus. Geh durch dieses Tor, entscheide dich, an Jesus zu glauben. Und du denkst dir, ich muss mich entscheiden für Jesus. Und dann tust du es und gehst durch. Und dann drehst du dich um und merkst, hoppla, auf dem Tor steht auf der anderen Seite, ich habe dich durchgezogen. Es war Gnade. Wenn ich mich an meine Bekehrung erinnere, dann war es genau so. Ich weiß nicht mehr genau, ungefähr 12 Leute oder so sind in einem Berggasthof rund um den Tisch gesessen. Einer hat von Jesus erzählt. Alle anderen haben gesagt, das geht nicht so, nein. Ich bin hinausgegangen und durch dieses Tor gegangen. Ich habe kein massives Problem gehabt, wo ich gedacht habe, ohne Jesus gehe ich unter. Ich wollte einfach nur zu Jesus. Gnade. Gnade, dass er mich gezogen hat. Kein Verdienst. Was bedeutet das für uns im Alltag? Sollen wir sagen, unsere Mitmenschen sind von Gott eh alle so verhärtet, da brauche ich nichts zu sagen, ist eh sinnlos. Sollen wir vielleicht nur mehr in schwer verständlichen Gleichnissen reden oder sollen wir doch unsere Mitmenschen bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen? Die Antwort ist ganz klar. Im Gegensatz zu Jesus wissen wir nicht, wer bereit ist, das Evangelium aufzunehmen und wer nicht. Das heißt, unsere Aufgabe bleibt, an Christi statt unsere Mitmenschen zu bitten. Lass dich versöhnen mit Gott, unbedingt. Aber wenn der andere nicht will, dann ist vielleicht ein Trost da. Aber vielleicht habe ich es doch falsch gemacht. Was mir vorkommt, was uns gerne passiert, ist, dass wir nicht darauf achten, was für ein Ackerboden ist denn der andere. Ja. Kann der überhaupt was aufnehmen? Und dann überfordern wir oft die Leute und reden von Bekehrung und sie wissen nicht, was sie meinen, ob es Gott gibt. Das macht dann für sie keinen Sinn. Irgendwann vor vielen, vielen Jahren hat mir ein Missionar gesagt, sag auf einmal nicht zu viel, sondern sag nur so viel, wie der nehmen kann, verstehen kann. Der zweite Gedanke, der mich aber irgendwie ermutigt hat, könnte es vielleicht auch sein, dass dieses, es ist ihnen nicht gegeben, ein temporäres nicht gegeben ist. Das heißt, dass sich das vielleicht ändert. Es ist nicht jetzt in der Kernaussage dieses Gleichnisses. Aber ich denke, es gibt biblische Beispiele dafür, wo genau das passiert ist. Viele von euch kennen diese Stelle, wo Jesus zu einem Besessenen kommt, in das Land der Gadarener oder wie auch immer das ist. Heißt, und da ist ein Besessener und Jesus treibt die Dämonen aus diesem Besessenen aus und die fahren in die Schweine und die ganzen Schweine ersäufen sich. Und die Menschen dort, denen die Schweine gehören, die kriegen so eine Angst vor Jesus, dass sie sagen, bitte, 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 geh weg. Es war ihnen nicht gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jesus geht, aber er lässt diesen Geheilten da. Diesen Befreiten. Und was macht der? Der erzählt, was Jesus an ihm gemacht hat. Er lockert den Boden. Könnte man das sagen? Er lockert den Boden? Er bereitet den Boden vor und dann kommt Jesus wieder in Kapitel 7 vom Markus-Evangelium. Und dann sind sie bereit. Dann wollen sie hören. Ja. Dann war es ihnen gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen. Das kann ganz praktisch heißen, du erzählst jemandem von Jesus, die Person lehnt es ab. Er oder sie brauchen noch Zeit. Vielleicht wird es beim Übernächsten, der ihnen von Jesus erzählt, soweit sein, dass sie es verstehen. Und das, was du sagtest, war eine wichtige Vorbereitung. In meinem Leben kann ich das sehen. Es gab solche Vorbereiter. Auch bei Paulus zum Beispiel, ist ja ein klassisches Beispiel, voll gegen Jesus. Dann gibt es ihm Jesus und er bekehrt sich und andere. Oder es gibt diese dritte Möglichkeit, da ist jemand, dessen Herz dauerhaft verhärtet ist, der will einfach nicht verstehen, dem es nicht gegeben ist und vielleicht nie gegeben wird. Und dann bleibt uns nur zu weinen über diesen Menschen, dass dieser Mensch nicht ins Reich Gottes kommt und trotzdem Gott zu bitten. Wir wissen nie, wem es gegeben ist und wem nicht. Das weiß nur Gott. Für manche Menschen in meinem Umfeld bete ich jetzt schon 40 Jahre oder so. Ja. Was machen wir mit dem Ganzen? Drei kurze Punkte. Wer willst du sein? Ein Mensch, der die Geheimnisse des Himmelreichs mehr und mehr verstehen lernt, immer faszinierter von Jesus wird oder der diese Themen ablehnt? Das ist eine Grundsatzfrage. Daran entscheidet sich, ob du in Richtung mehr und mehr und Überfluss gehst oder am Ende deines Lebens mit leeren Händen dastehst. Es gibt Ablehnung des Evangeliums. Es ist so. Lass dich davon nicht beirren. Im Gegenteil, je mehr wir erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns gegeben ist zu verstehen, dass wir glauben dürfen, umso dankbarer können wir werden, dass wir glauben dürfen, dass wir auserwählt sind. Wem es gegeben ist zu glauben und wem nicht, das wissen wir nicht. Daher bleibt immer die Hoffnung, dass der andere doch noch zu Jesus, zum Himmelreich kommt. Lassen wir uns nicht entmutigen, dafür zu beten, dass der Boden aufnahmebereiter wird für das Evangelium. Beim anderen und auch bei uns selber. Amen. Aus meiner Sicht war das ein intensives Wort. Wir haben jetzt eine Stille zum Beten. Wir dürfen laut oder leise beten, antworten, wie auch immer ihr wollt. Und der Sepp wird das dann abschließen.